Also, ich finde das auch ehrlich gesagt gut, wenn Menschen sagen, das ist nicht meine Gemeinde. Und das versuche ich auch im Buch zu beschreiben, dass Grenzen setzen oder sich zu verabschieden von einer Sache, dass wir es viel mehr feiern sollten. Also man muss das nicht ertragen. Also man muss jetzt auch einen schwierigen, langweiligen Gottesdienst, müsst ihr nicht ertragen, ihr dürft einfach gehen, wenn ihr keinen Bock mehr habt, auch aus eurer Gemeinde. Und dann freue ich mich, dass zum Glück es irgendwie noch in jedem Bezirk, in jedem Kiez es eine andere evangelische Kirche gibt, wo die Menschen hingehen können. Und da wird es eine Pfarrperson geben oder eine Gemeinde, die dann zu der Person passt.
Hast du schon sehr viele Interviews gegeben zum Buch?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, kannst du noch?
Ja, na klar. Das wird jetzt auch nicht so abebben. Das bleibt auch schon in gewisser Weise so ein bisschen.
Hallo und herzlich willkommen zum Yeet Podcast. Hier geht es um Social Media und Digitalität und wie sich Glaube und Kirche darin wiederfinden. Mein Name ist Lilith Becker und heute zu Gast ist Maike Schöfer. Hallo liebe Maike, danke schön, dass du dir heute Zeit nimmst.
Hallo und danke für die Einladung.
Maike ist evangelische Pfarrerin in Berlin-Adlershof und in deiner Insta-Bio beschreibst du dich momentan so: Queer, Feminist, Pfarrerin unter dem Himmel von Berlin, Autorin von Nö. Das ist dein Buch und der Untertitel lautet Eine Anstiftung zum Nein sagen und es ist erschienen im Piper Verlag im August 2025. Um all das soll es heute gehen, deinen Weg in Kirche, auf Instagram, um deinen Aktivismus und schließlich, wie das alles in dein Buch mündete. Zum Einstieg bekommst du 7 Fragen, damit die HörerInnen und ich dich noch ein bisschen besser kennenlernen. Bist du ready?
Ich bin bereit. Fang
an. Sehr schön. Beschreibe den Soundtrack deines Lebens in 3 Songs.
Oh wow, das ist eine spannende Frage. Toll. Also ich höre sehr gerne Girl in Red, deswegen wäre es auf jeden Fall irgendein Song von Girl in Red. Ich höre sehr gerne Cigarettes After Sex. Die machen auch fantastische Musik, das wäre auf jeden Fall dabei. Und dann auf jeden Fall irgendwas aus den 90ern und was Popkulturelles, vielleicht die Spice Girls oder so. Ich würde natürlich, ich habe irgendwie, wenn ich jetzt anfange darüber nachdenke, irgendwie total viele Songs. Also es müsste wahrscheinlich auch irgendwie Madonna sein, Like a Virgin oder George Michael mit Face. Also ich liebe diese ganzen 80er, 90er Popsongs, die religiöse Bezüge haben. Das würde auch darin Platz haben.
Du kannst eine ganze Playlist machen.
Ja, auf jeden Fall, habe ich glaube ich auch.
Welches Outfit von früher würdest du heute so nicht mehr anziehen?
Sehr viele. Ich habe schon immer Fashion geliebt. Ich habe es schon immer sehr gemocht, mich zu kleiden und dadurch irgendwie etwas auszudrücken oder mich auszudrücken. Ich war vor allem in meinen Teenagerjahren sehr auf der Suche, was könnte meine Fashion-Heimat sein, und war deswegen experimentell unterwegs. Also ich habe mich natürlich sehr im 2000er-Look wohlgefühlt, der ja jetzt wieder en vogue ist. Ich war auf jeden Fall eine Zeit lang in der Punk-Richtung unterwegs. Ich war in der Gothic-Szene unterwegs. Ich habe ganz viele Bereiche irgendwie mir angeschaut und ich glaube, fast alle Outfits aus dieser Zeit würde ich nicht nochmal anziehen.
Okay.
Also ich hatte blauen Lippenstift oder nur so die Haare. Ich hatte so blonde Haare und habe mir dann unten irgendwie nur die Spitzen rosa gefärbt. Ich hatte eigentlich immer zerrissene Jeans. Ich habe mir meine Hosen immer abgeschnitten und aus den Hosen Jeansröcke genäht. Weiß ich nicht. Einige Sachen sahen auch einfach wirklich katastrophal aus. Aber keine Ahnung, ich hatte auch mal irgendwie rosane Pumps mit weißen Punkten drauf, an die erinnere ich mich noch. Ich hatte eine Zeit lang, hatte ich ganz viele Sachen von Fishbone an. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt. Diese Eigenmarke von New Yorker. Da hattest du sämtliche Sachen von. Also, keine Ahnung. Also, ich glaube, alles aus dieser Ära würde ich nicht nochmal tragen.
Ja, die Jugendsünden. Ne? Mein Vater hat extra Fotos von mir gemacht früher und hat gesagt, damit du später weißt, was du gemacht hast.
Aber wir brauchen sie ja auch, diese Zeit. Ja.
Was bringt dich zum Lachen, wenn du richtig schlechte Laune hast?
Also ich würde tatsächlich sagen, dass ich obenrum frei bin. Also ich lache total gerne und ich lache viel und wir können viele Dinge zum Lachen bringen. Wenn ich irgendwie keinen Bock habe und schlechte Laune habe, dann gucke ich mir sehr gerne Fail-Videos an. Also ich liebe es, mir Videos von Tieren anzuschauen, die irgendwie ausrutschen oder weiß ich nicht, welche Leute, die was ausschütten oder keine Ahnung. Ich gucke mir echt Fail-Videos an und da kann ich mich richtig beömmeln und habe da auch wirklich Freude dran. Mach das dann eine halbe Stunde irgendwie mit Friends und dann ja, lachen wir alle herzlich eine Runde und dann geht's mir besser.
Das hört sich nach einem sehr guten Lifehack an, den du hier.
Also am allerliebsten mag ich tatsächlich Fails in Kirchen. Da kann ich echt eine Menge zu erzählen. Die sind mir natürlich auch selber schon passiert. Aber ich liebe es auf jeden Fall, ach, keine Ahnung, in irgendwelchen Kirchen, irgendwelche Rituale, Zeremonien, Kasualien, die gefilmt worden sind. Das Kind, das einschlägt beim Pfarrer, der das Kind nach der Taufe dann irgendwie segnet oder während der Taufe. Oder weiß ich nicht, die Ringe, die runterfallen oder ein Hustanfall oder keine Ahnung, ich liebe sowas, das finde ich fantastisch. Und insbesondere eben in Räumen, in denen man eigentlich nicht lachen sollte, wie die Kirche. Man soll natürlich in Kirchen lachen, aber viele Menschen haben ja das Gefühl, das dürften sie nicht. Darüber schreibe ich auch im Buch.
Sag mal, und wo findet man das, wenn ich jetzt gezielt Fail-Videos in Kirchen, googelst du das dann? Oder?
Ja, auf jeden Fall. Ja, das google ich dann bei YouTube oder so.
Okay. Ja, cool. Glaubst du an Horoskope? Und falls ja, welches Sternzeichen wärst du gerne?
Nee, auf gar keinen Fall. Das ist absolut nicht mein Ding. Ich bin natürlich auch total in der Feminist-Bubble unterwegs und ich weiß, dass irgendwie viele da ja Horoskope für die wichtig sind, dass die Sternzeichen für sie wichtig sind. Das ist, macht irgendwie gar nichts mit mir. Ich habe da überhaupt gar keinen Bezug dazu. Obwohl, und das ist total spannend, in meiner Kirche, in der Verklärungskirche, gibt es tatsächlich die Tierkreiszeichen in der Apsis, also in der Kuppel über dem Altar. Und das ist tatsächlich sehr besonders, das kommt nicht häufig vor, aber in meiner Kirche, in einer evangelischen Kirche, sind die Tierkreiszeichen ganz prominent über dem Altar an der Decke.
Und wieso ist das so? Was ist das für eine Tradition?
Einmal haben Sternbilder schon eine Rolle gespielt zu biblischen Zeiten und waren eine wichtige Information und auch eine Art Orientierung. Und ich meine, vermute mal, dass sie aus diesem Grund auch in der Apsis angebracht worden sind. Und irgendwann habe ich mal verstanden, dass, glaube ich, meine Kirche gebaut ist wie ein umgedrehtes Schiff. Also wir haben so eine riesige Holzdecke, dann so Holzmasten, die so nach unten zeigen. Das muss man sich dann also umgedreht vorstellen und dann irgendwie ein großes Holzkreuz, also so Christus irgendwie vielleicht als Richtung oder, keine Ahnung, ein Anker im Altarbild. Und dann haben wir diesen Sternhimmel mit den Tierkreiszeichen. Also ich finde, das passt so ein bisschen irgendwie in dieses Bild, was uns dann die Orientierung gibt oder was uns leiten soll, so wie die Sterne ja auch zu biblischen Zeiten schon geleitet haben. Und ich vermute mal, dass es damit zusammenhängt.
Das hört sich an, als sollte man mal die Kirche Berlin-Adlershof, die Verklärungskirche, besuchen.
Unbedingt.
Hört sich echt schick an.
Ihr bekommt auch eine Führung von mir.
Oh, das ist ein Versprechen. Sehr gut. Was ist deine Superkraft?
Ich hoffe, ich kann gut zuhören. Ich hoffe, ich kann gut erzählen. Und ich kann gut präsentieren. Ich kann Menschen, glaube ich, gut überzeugen. Das mache ich auch richtig gerne, im positiven Sinne. Also ich sage immer so 80-20 oder was heißt, das sage nicht nur ich, sondern das weiß man ja auch, dass zum größten Teil bei einer Präsentation die Art und Weise ausmacht, wie Menschen präsentieren und weniger der Inhalt, leider. Es kommt ja sehr oft auf den Inhalt an, aber das kann ich gut und genau, das mag ich auch gerne. Ich wollte tatsächlich immer Schauspielerin werden und habe mich nie getraut und konnte natürlich als Religionslehrerin oder auch als Pfarrerin in gewissen Momenten kann ich natürlich auch diesen Drang in mir und diese Sehnsucht in mir ausleben. Also der Gottesdienst als heiliges Spiel ist natürlich eine katholische Perspektive auf die Liturgie, aber finde ich fantastisch.
Ja, oder auch das, was du seit vielen Jahren auf Instagram machst, natürlich auch als Inszenierung und auch als Spiel, weil so als Rolle, ne, ist auch natürlich wahnsinnig gut. Also deswegen bist du ja auch so erfolgreich damit. Weil du hast in dem Buch geschrieben, du hast eine direkte Verbindung von deinem Herzen zu deiner Zunge, glaube ich, oder irgendwie so.
Ja,
oder
ja genau, Worten. Auf jeden Fall.
Deswegen finde ich ja auch sehr beeindruckend. Ich finde, das sieht man auch in deinen Instagram-Posts und auf deinem Account. Und im Buch liest man das auch auf jeden Fall. Wann hast du dir zuletzt Zeit genommen, einfach gar nichts zu tun?
Also ich habe ein absolut ungesundes Verhältnis zur Lohnarbeit und zu meiner Berufung. Es ist ja nicht nur Lohnarbeit. Oft bekommen die Menschen den Eindruck bei mir, das würde irgendwie so leicht passieren. Jetzt hat sie auch noch irgendwie ein Buch geschrieben. Wie macht sie das alles? Aber um ehrlich zu sein, ist die Realität eine andere. Ich scheitere in allen anderen Lebensbereichen, also privat, in irgendwie meinen Freundinnenschaften oder meine Urlaube sind alle dabei draufgegangen. Also es ist überhaupt gar nicht locker und leicht. Das möchte ich auch explizit hier sagen. Das schreibe ich auch im Buch, also unter dem Punkt Hustle Culture. Ich hätte eigentlich Nein sagen sollen. Gleichzeitig ist das aber so eine große Leidenschaft von mir. Ich habe das Gefühl, das ist irgendwie mein Leben. Das geht auch nicht anders. Aber mir wirklich Zeit genommen, um nichts zu machen, Ist tatsächlich lange her, aber glücklicherweise war ich so smart, dass ich mir zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Buches Urlaub gebucht habe. Und zwar bin ich genau an den Ort gefahren, an dem ich geschrieben habe letztes Jahr, aber diesmal schon mit fertigem Buch. Und da war ich einige Tage ganz alleine in einem Wellnesshotel, nur mit mir. Ich habe mit niemandem geredet, nur mit dem Servicepersonal, die mich am Abend gefragt haben, was ich essen möchte. Da habe ich nichts gemacht. Also ich habe gelesen natürlich und mich entspannt und den wunderschönen See geguckt. Ja, genau, hatte einfach Zeit für mich. Das habe ich sehr genossen. Aber es ist wenig. Das wollte ich damit sagen. Es ist wenig und das ist nicht gut. Das ist auf jeden Fall etwas, woran ich arbeiten muss und ja, was ich besser machen muss.
Ja, du hast ganz viele gute Ideen in deinem Buch dazu. Ich empfehle dir das Kapitel über das Faulsein dann.
Ja, ich lese es nochmal.
Mit welchen Menschen, tot oder lebendig, würdest du gern mal einen Kaffee trinken?
Oh, da habe ich auf jeden Fall viele. Wirklich viele. Also, ich würde super gerne mit Sinéad O'Connor einen Kaffee trinken. Ich meine auch, dass ich sie mal getroffen habe. Ich glaube, ich habe sie mal getroffen. Aber die Menschen, mit denen ich sie getroffen habe, können sich nicht mehr daran erinnern. Und das irritiert mich ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das meine absolute Wunschvorstellung ist. Aber ich meine, ich habe sie mal mit ungefähr 20 Jahren im Zug getroffen, von Bremen nach Berlin. Und genau, sie saß da und wir haben zusammen ein Lied gesungen. Aber vielleicht habe ich es auch mir nur erträumt. Also offensichtlich hätte ich sie gerne getroffen. Vielleicht habe ich sie auch schon mal. Aber ich hätte sehr gerne mit ihr gesprochen, weil ich ihre Kunst sehr mag und die sehr eindrücklich finde und die mich sehr bewegt, in Verbindung mit ihrer Kritik an Kirche, an religiösen Systemen, aber auch an politischen Systemen. Es wäre für mich einfach spannend gewesen, mit ihr zu sprechen. Ich hätte natürlich auch super gerne Menschen aus der Bibel getroffen, natürlich. Also würden jetzt einige, vielleicht gerne einige, aber ich glaube, die meisten Menschen, die den Podcast hören, sind auch irgendwie Churchies. Also kann ich es hier ja sagen. Natürlich hätte ich gerne Eva getroffen, natürlich würde ich gerne irgendwie mit Jesus reden. Das würde mich alles interessieren. Würde ich mich da reinbeamen in die Zeit und mir das alles angucken und mich dann überraschen lassen, wie sehr anders wir das wahrscheinlich alles auffassen und sehen. Wer würde mir noch einfallen? Ich schreibe zum Beispiel im Buch auch noch über die Spice Girls, die haben mich sehr geprägt. Also diese Leichtigkeit auch in der Popkultur gemischt mit feministischen Themen, die ich gleichzeitig auch wiederum kritisiere. Aber da hätte ich auf jeden Fall Lust drauf, ja.
Dankeschön. Das waren schon deine 7 Fragen.
Okay. Oh,
schade, ne? Hätten wir jetzt so weitermachen können.
Schon vorbei.
Wir kommen zu deinem Buch. Und zwar, wenn du das Wort Nö hörst, was fällt dir als allererstes ein?
Oh, mir fällt sehr viel, mir fällt Widerstand ein. Ich sehe auf jeden Fall borstige Stacheln vor mir, einen trotzigen Engel und mein Kind.
Nö, okay, es ist gerade in der Trotzphase, oder?
Nein, ist es nicht. Also mein Kind ist jetzt schon 8 Jahre alt. Aber wenn es einen Neinsager gibt, einen wirklich hartnäckigen, dann ist es mein Kind. Und auch über diese Trotzphase hinaus. Und das bewundere ich tatsächlich an ihm. Also er steht für sich selber ein und für seinen Körper und für sein Denken und für sein Tun. Er nimmt es sehr ernst und das ist wirklich herausfordernd, aber viel, was ich mit ihm lerne.
Ja, so hast du es gewollt, ne?
So habe ich es gewollt, genau.
Es gibt die Geschichte, dass die Urgroßmutter meines Vaters gesagt hat zu ihrer Tochter, möge mir aus deinen Gebeinen ein Rächer erwachsen.
Wow.
Ja. Da musste ich gerade dran denken.
Das wäre eine tolle Einleitung gewesen. Das ist mir leider nicht widerfahren, diese Worte.
Habe ich gerade gedacht bei deinem Sohn. Zumindest hast du einen Rächer geboren. Der lebt jetzt das, was du dir mühsam erarbeitet hast.
Genau.
Ne?
Genau.
Was war denn der Auslöser, das Thema Nein sagen zum Buch zu machen? Ich vermute, es gab viele und eine lange Geschichte dahinter. Aber vielleicht gab es so einen Punkt, wo du auf einmal gemerkt hast, okay, zack, das muss jetzt sein.
Ja, also es ist natürlich irgendwie ein Prozess. Es gab jetzt weniger diesen einen ausschlaggebenden Punkt. Tatsächlich steckt hinter so einem Buch, also bei mir ist es so, eine Agentin, die mich gefunden hat und angesprochen hat, das ist die Monika und wir haben uns gut verstanden und das, glaube ich, war schon vor 2,5, 3 Jahren und sie meinte, sie hätte Bock mit mir ein Buch zu machen und ich hatte auch Bock da drauf, aber dann landete das erstmal ganz weit unten auf meiner To-Do-Liste, weil das Leben ist einfach viel und es gibt viel zu tun und irgendwann schreibe ich mal ein Buch, so ungefähr. Und dann meinte sie tatsächlich vor knapp 2 Jahren, naja, jetzt musst du aber mal loslegen, jetzt brauchen wir ein Exposé. Und das war, glaube ich, die härteste Arbeit, zu überlegen, was könnte eine Form oder was könnte ein Thema sein. Und dann bin ich auf das Nein gekommen. Aber in all diesem steckt auch mein Leben irgendwie. Also ich war dann am Ende des Vikariats und bin, es war dann genau der Übergang ins Pfarramt. Ich habe mich von meinem Mann getrennt oder von meinem Ex-Mann getrennt. Also die Scheidung ist auf jeden Fall auch ein Punkt, was ich da drin verarbeite. Und vor allem auch eine Überreizung oder eine Überdrüssigkeit von Instagram. Also natürlich ein Medium, das mir viel Freude gemacht hat, auch noch immer macht. Aber es war tatsächlich so ein bisschen drüber und over. Und ich habe gemerkt, irgendwie, ich mag das Schreiben und ich mag die Worte. Ich schreibe ja auch viel, mehrere Texte in der Woche für die Gemeinde. Und dachte so, da hätte ich jetzt, ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt, da mache ich das mal. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich ein bisschen zurückhaltender war in der vergangenen Zeit, weil ich mir einfach die Zeit genommen habe, die Worte für ein Buch zu schreiben. Also es ist nicht den einen Auslöser, sondern irgendwie alles so ein bisschen zusammen, hat sich alles zusammengefügt in das Nein und das Nö hinein.
Wir haben darüber geredet, es gab eine Lesung schon im August und es werden noch 12 Folgen. Vielleicht auch schon vorher, vielleicht auch von deiner Lektorin. Was war denn Feedback zu deinem Buch, was dich so bewegt hat? Also wo du vielleicht auch nochmal eine Erkenntnis für dich zurückkam?
Also erstmal ist es absolut immer noch ein bisschen surreal und nicht so ganz greifbar. Die erste, also die Premierenlesung hat es ein bisschen greifbarer gemacht. Natürlich sehe ich die Menschen, die mir Fotos vom Buch schicken oder wenn ich im Buchladen vorbeilaufe, denke ich so, oh mein Gott, hä? Aber cool. Ah, okay, interessant. Und jetzt bei der Premierenlesung waren zum ersten Mal Menschen da, die darauf so reagieren, also von Angesicht zu Angesicht und nicht nur irgendwie so meine Friends und meine Family. Und das war total schön und da waren zum größten Teil positive Rückmeldungen und vor allem Rückmeldungen, das bestärkt mich, das ist genau das Thema, was mich auch bewegt. Ich habe da nochmal neue Einsichten irgendwie gewonnen oder gut, dass es aufgeschrieben ist. Für viele ist es auch total spannend, dass es einfach immer wieder kirchliche, christliche Themen mit einbindet und biblische Bezüge hat und vor allem das ist für die meisten irgendwie auch neu. Für die, die aus einem kirchlichen Kontext kommen, natürlich nicht. Die denken dann so, ja, okay, das überspringe ich jetzt, das kenne ich schon. Aber das war auf jeden Fall auch eine Rückmeldung. Und das ist für mich natürlich eine wunderbare Rückmeldung, dass das Menschen irgendwie bestärkt und bekräftigt und etwas gibt und etwas bringt. Ja.
Gibt es hier momentan in deiner Phase, in der du jetzt gerade bist, eine Passage im Buch, die dir besonders wichtig ist?
Boah, das ist echt eine harte Frage. Vielleicht ist es die Summe aller Neins in dem Buch. Also ich bin wirklich stolz darauf, dass es so viele sind. Und anhand dieser vielen Neins ist für mich abzuleiten, über wie viele Themen ich spreche und was ich versuche miteinander zu verbinden. Und was natürlich überhaupt nichts Neues ist. Also es sind ja keine neuen Themen. Ich mache kein neues Thema in dem Sinne auf. Über das Nein sagen gibt es total viele psychologische Ratgeber oder irgendwelche Bücher, weiß ich nicht, im Hinblick auf Eltern-Kind-Beziehungen oder. Und auch ja, feministische Impulse sind überhaupt nichts Neues. Auch die feministisch-theologischen Impulse da drin sind nicht neu. Aber das, was eben wichtig ist, ist dran zu bleiben. Deswegen, also ich hatte natürlich auch die Frage, braucht es noch ein feministisches Buch? Oh mein Gott. Aber ich glaube, ja, weil es macht genau die Verbindung der Themen aus und dann vor allem die Perspektive der jeweiligen Person. Und ich habe eine andere Perspektive als andere Menschen, als andere feministisch engagierte Menschen. Ich habe eine andere Perspektive als die Theologinnen vor 50 Jahren. Natürlich schreibe ich anders über ein Thema aus meiner Perspektive und in meiner speziellen Lebenssituation als bekanntere feministische Theologinnen. Und ich schreibe natürlich auch in einer anderen Sprache. Und das war auch eine schöne Rückmeldung, dass Menschen gesagt haben, oh, ich kann das so lesen. Also du sprichst irgendwie über ein komplexes Thema, aber irgendwie zugänglich. Und das ist mir total wichtig, weil ich eine Arbeiterinnenfamilie habe, aus der ich stamme. In die akademische Sprache oder die akademische Welt war mir selbst zum Ende meiner akademischen Laufbahn fremd. Und deswegen freue ich mich, dass ich mir selber treu geblieben bin und zugänglich über komplexere oder herausforderndere Themen geschrieben habe.
Ja, Gott sei Dank. Ich finde das auch so viel besser zu lesen. Also es gibt Sachen, Bücher, durch die ich mich echt quäle, weil sie aber auch, da steckt dann viel drin, ne? Aber durch dein Buch muss man sich definitiv nicht quälen. Es lässt sich super gut lesen. Auch so dank deiner guten Sprache und deiner kurzen Sätze und der Klarheit auch. Ne?
Genau. So. Danke.
Wir kommen jetzt mal zu Social Media. Du hast gerade über die Pause gesprochen, die du dann auch gemacht hast. Du warst sehr intensiv, mindestens seit 2017 oder 18, ne? Also ich glaube, dein erster Post, du hast, glaube ich, mal bereinigt, deinen ersten Post, den ich gefunden habe, der ist von 2019 im Oktober, unten auf deiner Insta-Seite. Dann hast wahnsinnig aktiv warst du da, hast dir eine große Community aufgebaut, hattest viele Medienauftritte und dann hast du eine Pause gemacht. Und wenn man Leuten ja so einen Rat gibt bei Social Media Beratungen, dann sagt man, ja, du musst immer den Algorithmus füttern und immer da sein. Was hast du aber vielleicht gelernt in dieser Pause?
Ja, ich hatte auf jeden Fall mehrere Social Media Pausen schon, einige ganz bewusst, die auch total wichtig waren, weil da ist der Account in kurzer Zeit sehr schnell gewachsen und da gab es auf jeden Fall sehr viele Rückmeldungen und vor allem auch sehr viel Kritik und Hass und da war es einfach total notwendig, dass ich mich dann rausnehme. Und jetzt war ich natürlich nicht ganz weg. Ich habe natürlich Instagram benutzt und auch reingeschaut, aber weniger produziert. Und das war für mich erstmal das Schöne am Schreiben, dass ich einfach Zeit habe, über Themen und Worte nachdenken konnte, dass ich wusste, die werden auch bleiben und die verfliegen nicht gleich und ich habe einfach mehr Platz. Am Ende hat es auch nicht gereicht. Also es ist irgendwie auf jeden Fall eine Erfahrung gewesen, dass man, oder dass ich auch dachte, oh Gott, das passt irgendwie gar nicht in die kurzen Textblöcke unten rein. Jetzt so viel Platz zu haben, hat es auch nicht einfacher gemacht. Also, ich hätte auf jeden Fall mehr schreiben können. Ich habe auch irgendwo, ich glaube, 60, 70 Seiten sind gar nicht mehr reingekommen. Die sind auch alle rausgeflogen. Das ist dann auch wiederum das Harte, dass ich mich auch von wirklich tollen Themen irgendwie trennen musste, auf Rat des Lektorats. Aber am Ende war es natürlich auch eine gute Entscheidung. Ich glaube, was ich gelernt habe, das Medieninteresse ist jetzt nicht unbedingt abgerissen in der Zeit tatsächlich. Also ich hatte trotzdem Interviews oder auch mehrere Dokumentationen, einfach weil es zu dem Thema immer noch wenige Menschen gibt, die präsent sind in Funk und Fernsehen und so weiter. Ich bin ja trotzdem dabei geblieben. Also wenn man jetzt Podcast auch dazu zählt, daran habe ich ja weitergearbeitet und der interreligiöse Podcast, das House of One 331, drei Frauen, drei Religionen, ein Thema, der ging ja trotzdem weiter und da habe ich auch weiterhin Inhalte produziert, aber auf meinem eigenen Account einfach weniger. Und ich habe gemerkt, die Leute bleiben trotzdem da, die bleiben trotzdem dran. Ich habe mich da auch ehrlich gesagt gar nicht gestresst, das war mir auch ehrlich gesagt dann ein bisschen egal, um ehrlich zu sein. Und vielleicht ist das auch ein Learning oder etwas, was mir wichtig wäre mitzugeben, dass ich nicht so arbeite und darauf schaue, was hat die meiste Reichweite oder wie kann ich irgendwie meine Zielgruppe besser ansprechen oder wie kann ich die überhaupt definieren, sondern ich arbeite eigentlich im Internet ein bisschen so, wie ich auch in meiner Gemeinde arbeite. Ich will erstmal das zeigen, was mir Spaß macht und was mir irgendwie wichtig ist und das irgendwie so auf meine Art und Weise. Und dann ist es mir auch ein bisschen egal, wie der Feed am Ende aussieht. Also ich brauche kein Hochglanzmagazin, aber ich mag das Experimentelle, ich mag das Spielerische, ich mag was Kreatives, ich mag was Provokantes. Das muss irgendwie auch eine künstlerische Ebene haben. Das ist auf jeden Fall mein Learning. Da habe ich nochmal gemerkt, es zeigt sich, hoffe ich doch, im Buch auch wieder, dass das meine Art ist und ich da weniger konzeptionell rangegangen bin, für andere Menschen zu schreiben, sondern in erster Linie schreibe ich tatsächlich für mich, mache ich den ganzen Bums auch für mich. Also im Internet wie das Buch oder wie auch in der Gemeindearbeit, da stören sich einige Menschen dran, das weiß ich auch, aber ich schaffe nicht einen anderen Ort nur für andere Menschen, sondern ich schaffe einen Ort, also ob es ein digitaler ist oder ein Leseort oder eben ein Ort in der Gemeinde auch für mich. Und ich kann mich eigentlich nur entfalten und irgendwie, also gut leben und arbeiten, wenn ich mich da auch wohlfühle. Und deswegen versuche ich immer erstmal eine Umgebung so zu schaffen, die für mich gut ist. Und die Social-Media-Umgebung ist für mich nicht immer gut. Und deswegen halte ich mich da nicht, auch nicht an Angaben an Vorgaben des vermeintlichen Algorithmus. Oder andersrum gesagt, vermeintliche Vorgaben des Algorithmus, um erfolgreich zu sein, so rum.
Das finde ich auch spannend, dass du das nicht machst. Und es ist auch, der Erfolg gibt dir auch recht. Als ich jetzt so durchgescrollt habe, habe ich gedacht, okay, am Anfang bist du da eingestiegen mit so großem Interesse, ne? Dann hast du den Hashtag Glaube teilen so stark gemacht. Ich glaube, es war auch der erste. Erzählt ihr doch mal, wie glaubt ihr denn? Also du bist immer mit echtem Interesse reingegangen. Und dann hast du gemerkt, ah, cool, jetzt langsam kann ich meine Themen platzieren. Also kam es mir vor, ne? Und wurdest so ein bisschen provokanter. Dann bist du ein bisschen zurückgegangen. Ich habe jetzt das Gefühl, es ist ein bisschen stiller und du bist jetzt nicht mehr ganz so provokant. Was würdest du sagen, in was für einer Phase befindest du dich gerade mit Social Media?
Ich würde nicht sagen, dass ich weniger provokant bin, auf gar keinen Fall, aber ich biete einfach weniger Inhalte an. Also meine Arbeit ist weiterhin genau die gleiche und in meinem Buch schreibe ich genau über die Themen, die ich auch vorher geschrieben habe. Also wenn ich über Menstruation oder Masturbation oder darüber nachzudenken, ob die Ehe abgeschafft werden soll, finde ich, also weiterhin provokant. Interessanterweise fotografieren die Menschen diese Stellen nicht, sondern nur das Buchcover. Entweder lesen sie es nicht oder sie trauen sich selber nicht, ich weiß es nicht. Aber da würde ich sagen, ich bin nicht weniger provokant geworden. Und was bedeutet das überhaupt? Also ich bin weiterhin engagiert und weiterhin aktivistisch, nur auf andere Art und Weise und weniger im digitalen Raum. Also ich bin da weniger im direkten Austausch, wie zum Beispiel über den Hashtag, also im Sinne von Community-Aktionen zum Beispiel zu generieren. Aber in meiner gesamten, also ich sehe meine Arbeit ja als Gesamtes, also ich finde es schwierig, einen Eindruck über mich nur über Social Media zu bekommen, weil auch meine Arbeit vor Ort natürlich dazugehört und ich finde es auch schwierig irgendwie, witzigerweise habe ich ein paar Kolleginnen, die kennen mich nur so und wenn die dann sehen, was ich eigentlich mache oder wen sie sich da eingeladen haben, dann sind sie auf jeden Fall erstmal überrascht.
Was ist das Überraschungsmoment? Was würdest du sagen?
Also ich glaube, oder so nehme ich mich wahr, ich glaube, so nehme ich auch andere wahr, dass ich bei aller Direktheit und bei allem Aktivismus kann ich trotzdem auch mit Menschen zusammenarbeiten. Also ich bin da auf andere Menschen einfach angewiesen und ich habe nie, so werde ich oder werden Feministinnen ja noch häufig wahrgenommen, dass sie irgendwie nur Nein sagen, das passt ja zum Buch, und dann irgendwie nicht weitergehen, aber eigentlich weiß ich, dass ich auf andere Menschen angewiesen bin, gerade im kirchlichen Bereich und gerade im Gemeindeleben. Also ich kann mir überhaupt gar nicht leisten, die wegzudrängen und nur mit Menschen in Kontakt zu sein, die die gleichen feministischen Überzeugungen haben wie ich. Und ich weiß, dass ich weiterkomme und dass ich Themen platzieren kann und für Themen kämpfen kann, vor allem auch hinter den Kulissen. Und da über Social Media konnte ich mir natürlich eine Reichweite oder auch einen Namen oder auch eine Präsenz irgendwie erarbeiten und weiß, dass es dann wirklich drauf ankommt. Also es kann nicht nur an der Oberfläche bleiben. Deswegen habe ich nicht nur mit dem Buch, sondern auch mit anderen Themen hinter den Kulissen quasi gearbeitet. Also zum Beispiel konnte ich eine Stelle schaffen für queere Arbeit in meinem Kirchenkreis. Und das konnte ich auch nur dadurch, dass ich einfach referenziell zeigen konnte, was ich mache, wie ich mich engagiere, dass Menschen Vertrauen zu mir haben. Und deswegen konnte ich eigentlich gleich zu Beginn schon in meinem Kirchenkreis Berlin-Südost hier diese Stelle schaffen und die auch bis heute zum Beispiel begleiten. Oder bin auch Vorsitzende der Frauen meiner Landeskirche. Das heißt also, ich versuche nicht nur im digitalen Raum, sondern auch im analogen Raum aktivistisch unterwegs zu sein. Ich war bei EFIT engagiert, die evangelischen Frauen in Deutschland, und um tatsächlich aber etwas an den Strukturen zu ändern. Also über Social Media ist es total wichtig und gut, Themen zu platzieren, Themen stark zu machen, auf Missstände und Ungerechtigkeiten hinzuweisen, neue Interpretationen anzubieten, andere Sichtweisen und Perspektiven zu teilen. Also es muss ja weitergehen. Und dann ist es total wichtig, eben an die Position zu kommen, selber entscheiden zu können oder mitwirken zu können. Und da freue ich mich, dass ich jetzt auch in diese Position komme, in der ich das auch so umsetzen kann.
Ja, ich hatte provokant gesagt, aber also du polarisierst natürlich mit den Themen, weil du Themen hast, die polarisieren. Und ja, vielleicht ist es ja auch schon bei manchen Themen ein bisschen besser geworden. Auf jeden Fall hast du auch im Buch ein Kapitel, wo du über Aktivismus schreibst und wo du sagst, wie hart das auch ist. Also weil du auch ganz erschöpft sein kannst von all den Widerständen, denen du auch ausgesetzt bist. Was würdest du sagen, ist das in Social Media schwieriger oder an der analogen Arbeit? Und wie unterscheidet sich das vielleicht? Welche Form des Widerstands bist du da ausgesetzt, wenn du mit deinen Themen kommst?
Also in erster Linie ist das Wort Feminismus ja immer noch eines, was polarisiert oder auch feministische Themen, auch wenn es an einigen Stellen oder vielleicht in Wahrnehmung der digitalen Kirche überhaupt gar kein Thema mehr ist, aber ist es natürlich noch gerade im Analogen und vielleicht auch versteckt im digitalen Raum. Und die Widerstände sind natürlich Ablehnung oder Ignoranz, Desinteresse, dass Menschen nicht sehen, dass man jetzt tätig werden muss. Und das aber zu vermitteln, ist wahnsinnig wichtig. Und ich meine, das geht dadurch, dass man dranbleibt oder dass ich dranbleibe an den Themen. Also natürlich ist ein Post, der über eine Ungerechtigkeit schreibt, total wichtig, weil Menschen aufmerksam werden über ein Thema, weil sie sich informieren können, weil man weiß, ich bin nicht alleine. Und gleichzeitig brauchen wir aber eigentlich eine Varianz an aktivistischen Handlungsweisen, um voranzukommen. Also wenn wir nur zum Beispiel in einem akademischen Bereich bleiben, dann dringt das eben nicht auf den Arbeitsmarkt durch, zum Beispiel, um einen Vergleich zu geben. Also es braucht ja auch Menschen, die darüber gebildet sind und das dann in ihrem jeweiligen Bereich auch durchsetzen können oder verändern können. Und diese Widerstände, also erstmal festzustellen und zu spüren und dann zu übergehen, genau, das gilt es. Und ich meine, die gibt es in beiden Bereichen auf jeden Fall.
Hast du das Gefühl, seit du dich für diese Themen einsetzt, also für Feminismus und für queere Themen, ist es eher besser geworden, manche Themen, oder ist es schwieriger geworden?
Tja, gute Frage. Also, ich würde schon sagen, dass in der digitalen Kirche feministische und queere Themen sind, die auf jeden Fall da sind und die platziert sind und die auch verstanden werden. Und da gibt es, glaube ich, auch in gewisser Weise auch eine Art Wissensstand, vielleicht oder auch schon einen Stand im Aktivismus, auf dem man aufbauen kann. Also es muss nicht mehr ganz viel Basisarbeit geleistet werden. Das Wort Feminismus irgendwie muss weniger erklärt werden. Viele biblische Themen und auch Geschichten sind, glaube ich, auch auf Social Media bearbeitet. Und gleichzeitig fehlt es aber dann tatsächlich an der Umsetzung, also an der letztendlichen Umsetzung. Das meine ich auch im Analogen, ja.
Es gibt ja dieses, ich glaube, und darüber schreibst du auch, über machtvolle Narrative, die es so gibt. Und wir haben so ein Beispiel gehabt, dass wir zum Beispiel für Posts aus unserem Netzwerk, die eher sich für marginalisierte Themen einsetzen, sage ich mal, auch schon Meldung bekommen aus der EKD. Und für Posts, die recht konservativ sind, die auch über die Stränge schlagen, da bekommen wir keine Nachrichten. Ne, das würde jetzt für mich, ist das so ein Beweis, wie in der Struktur natürlich noch was ganz anderes vorherrscht, auch wenn schon viel da ist. So ein bisschen in diese Richtung wollte ich dich eigentlich fragen, wie du das empfindest.
Genau, also da würde ich auf jeden Fall deine Wahrnehmung teilen. Also die habe ich jetzt, diese Erfahrung konkret teile ich nicht, weil ich anders arbeite als du, aber natürlich über die Rückmeldung von Followern oder Kommentaren teile ich das auf jeden Fall. Also dass gerade politische Posts einfach wesentlich weniger geliked werden, weil sie weniger ausgespielt werden und weniger unterstützt oder supported werden. Jetzt nicht von Followern, sondern vom Algorithmus oder vom System her. Deswegen schreiben Menschen ja auch bestimmte Begriffe mit anderen Buchstaben, also queer, da wird das E weggelassen und dann wird eine 3 zum Beispiel eingesetzt. Also das erlebe ich auf jeden Fall. Oder dass es eine Genervtheit gibt oder dass sich gelangweilt wird darüber. Das hatten wir doch schon alles, da sind wir doch schon längst, das ist doch gar kein Thema mehr. Oder auch eine Abwehrhaltung von anderen marginalisierten Menschen, also zum Beispiel Frauen gegenüber Frauen. Aber also ich weiß gar nicht, warum du dich aufregst, ich habe das nicht. So, ich komme gut zurecht. Das auf jeden Fall und vor allem auch vor Ort. Also ich erlebe, dass Studiengänge, die sich mit den feministischen Themen befassen, gekürzt werden oder Lehrstühle eben, dass Publikationen, die sich mit feministischen und queeren Themen beschäftigen, weniger zugänglich gemacht werden oder nur noch an ganz bestimmten Orten erreichbar oder eben zugänglich sind. Das erlebe ich auf jeden Fall, dass es so einen Shift gibt so in der Atmosphäre und in dem Umgang. Und dass ich das noch nie, es war noch nie wirklich gut. Also wir hatten noch nie wirklich einen Punkt erreicht, in dem wir eine tatsächliche erfasste Gleichberechtigung hatten. Das zeigen ja auch alle Zahlen. Und trotzdem gibt es ja auch so einen Konservatismus, der trendet. Also gerade in der irgendwie Churchy Bubble oder im Christinnentum. Also das, ja, zurück zu Stereotypen, Bildern und so einfachen Antworten auf komplexe Fragen. Dass es da auf jeden Fall einen Atmosphärenwechsel und auch einen Trend gibt. Also Hashtag Treadwives oder ähnliches.
Und du hast auch als für das Buch auch die Form so eines autobiografischen Sachbuchs gewählt. Und ich finde, das ist auch konsequent, weil du ja all diese Themen auch auf deinem Instagram-Account zum Beispiel auch konsequent mit dir verknüpfst immer. Und das wär, wenn wir jetzt Social Media Beratung machen, würden wir auch immer sagen, ne, mach das, erzähle eine persönliche Geschichte. Natürlich ist es viel anknüpfungsfähiger. Machst du das schon immer bewusst oder ist das dir einfach so passiert, weil, wie du sagst, es direkt von deinem Herzen auf deine Zunge gelangt?
Also mir ist das schon wichtig, um Themen greifbarer zu machen und um mitzugeben, auch welche Erfahrungen ich gemacht habe. Und mir wäre es fremd gewesen und fern gewesen, ein Sachbuch zu schreiben, ohne meine persönliche Perspektive explizit auch darzulegen. Also das kann man natürlich trotzdem in gewisser Weise. Aber mir war es auf jeden Fall wichtig, auch anschaulich zu erzählen. Und ich finde, das Erzählen, also ist auf jeden Fall ein Thema, was mich seit dem Studium beschäftigt. Also die Kraft der Erzählung so, ich meine, ist halt ein biblisches Ding, ne? Also da haben wir halt fantastische Erzählung drin, ne? Aber ich glaube, dass ganz viel Kraft einfach da drinnen liegt und das mache ich gerne. Ich habe auch überlegt, könnte ich eigentlich einen Roman schreiben? Also ich glaube, wenn mir jetzt einige zuhören, einige Kinder zuhören, die unter meinen Einschlafgeschichten leiden, würden die sagen, schreib keinen Roman. Darin bin ich offensichtlich nicht so gut. Aber ich erzähle sehr gerne oder war auch mit ganzem Herzen Religionspädagogin und Religionslehrerin und habe das immer genutzt. Und vor allem besonders wirksam sind Geschichten, wenn das eigene irgendwie mit drinne liegt, meine ich.
Wie wirken sich denn deine querfeministischen Perspektiven auf deine Arbeit als Pfarrerin aus?
Meine Stelle ist ein klassisches Pfarramt und ich konnte in dem Kirchenkreis aber eine Stelle für die queere Arbeit schaffen, die eine andere Person, liebe Grüße an Bela an dieser Stelle, ausführt. Genau. Aber ich habe ein klassisches Pfarramt. Ich bin alleine in meiner Gemeinde, also als Pfarrperson nicht ganz alleine. Ich habe eine Gemeinde noch, aber genau, bin auch verantwortlich für eine Kita und für das Personal und für Haus und Hof. Und natürlich hat meine queerfeministische Arbeit immer, auch in meinem Alltag, in meinem Gemeindealltag, ja damit zu tun. Also es ist auf jeden Fall miteinander verbunden. Ich trenne das nicht voneinander, das fände ich irgendwie schwierig. Also wir haben queere Gottesdienste, die wir feiern. Mir ist es auch wichtig, die Perspektiven von queeren Menschen in die regulären Gottesdienste oder Veranstaltungen mit einzubeziehen. Wir haben auch viele queere Menschen, die jetzt Teil der Gemeinde geworden sind und also über diese queeren Andachten hinaus sich einfach engagieren. Ich habe ein buntes Büro, da kommt man auch nicht drum herum, dass ich offensichtlich auch Teil irgendwie der Community sein muss. Mehrere Mitarbeitenden sind Teil der queeren Community. Also es ist immer auch Teil unserer Arbeit, weil schon alleine wir als queere Menschen oder ich als queere Person in dieser Arbeit bin und versuche dann durch Texte in Gemeindebriefen oder über Bildungszugänge oder Abende auch immer wieder das Thema einzubeziehen. Ob bei den Konfis oder bei Erwachsenen. Ja.
Ja, das sind so die kleinen Dinge, die man nicht so sieht. Und auf Instagram und auch im Buch beschreibst du dann ja, wie zum Beispiel du auch mit Lena, Metablabla, ne, oder auch Josephine Teske hat das auch gemacht, dass ihr zum Beispiel Hygieneartikel für Menschen auf die Toiletten legt. So, als genau. Sichtbare Zeichen dieser Arbeit. Ne? Gibt es noch mehr dieser sichtbaren Zeichen und wie wichtig ist es auch, die zu setzen?
Ja, also es gibt natürlich diese ewige Frage, sollte man eine Pride-Fahne jetzt an den Kirchturm hängen oder nicht? Und da gibt es ja einige, die da zurückhaltend sind oder kritisieren. Ich finde das auf jeden Fall sehr wichtig. Also bei mir hängt die Pride-Fahne an meinem Büro von außen. Wenn man mich besucht, dann wird man so begrüßt. Und sie hängt bei uns in der Kirche von der Orgel runter, also von unserem Kirchenmusiker aufgehangen. Und mir ist es wichtig, dass sie einfach auch eine ständige Begleitung ist. Also sie wird jetzt auch von uns nicht abgehangen für andere Veranstaltungen, sondern sie ist da immer und begleitet uns immer als ja, ein sichtbares Zeichen der Gerechtigkeit, des Einsatzes und der Sichtbarkeit für queere Menschen, weil es in jeder Gemeinde, schon allein statistisch gesehen, queere Menschen gibt, alte wie junge. Und also viele Menschen müssen sich auch mit der Thematik beschäftigen, weil es erstmal ein gesellschaftliches Thema ist und ein politisches Thema natürlich auch. Und gleichzeitig viele Menschen in gewisser Weise auch irgendwie damit in Berührung kommen, dass Freunde betroffen sind oder Familienmitglieder oder. Also jede Person sollte sich damit auseinandersetzen.
Ja, du hast eingangs auch beschrieben, dass manche Gemeindemitglieder Tschüss gesagt haben, dass du Hassbriefe auch bekommen hast und auch in Social Media hast du das viel erlebt. Wir haben auch schon über Widerstände gesprochen. Ja. Wie gehst du damit um für dich persönlich mittlerweile? Du hast ja einen langen Weg zurückgelegt damit auch jetzt schon.
Ja, ich bin vollkommen fein damit. Also ich finde das auch ehrlich gesagt gut, wenn Menschen sagen, das ist nicht meine Gemeinde. Und das versuche ich auch im Buch zu beschreiben, dass Grenzen setzen oder sich zu verabschieden von einer Sache, dass wir es viel mehr feiern sollten. Also ich begegne den Menschen dann freundlich und sage, das ist doch gut. Also du hast festgestellt, dass du dich hier nicht wohlfühlst oder dass hier einfach nicht deine Themen sind und nicht deine Leute sind und dass die Gottesdienste mit mir für dich schwierig sind. Ist doch gut. Und dann freue ich mich, dass zum Glück es irgendwie noch in jedem Bezirk, in jedem Kiez ist eine andere evangelische Kirche gibt, wo die Menschen hingehen können. Und da wird es eine Pfarrperson geben oder eine Gemeinde, die dann zu der Person passt. Und in Berlin ist es viel weniger drastisch, weil hier hat man im Umfeld einfach eine Auswahl von Kirchen und Gemeinden. Das heißt, man kann viele Gemeinden irgendwie in relativ kurzer Distanz besuchen. Auf dem Land ist das natürlich eine ganz andere Frage. Aber hier weiß ich, okay, die Person kann einfach in den nächsten Ort fahren und ist da besser aufgehoben. Darüber freue ich mich und das finde ich doch gut. Und das stört mich nicht, weil ich weiß, dass ich nie die Person für alle sein werde. Also ich kann gar nicht die eine Pfarrerin sein für alle Menschen und es kann gar nicht die Gemeinde sein für alle Menschen. Und das ist ja nicht nur die queere Thematik, die ich mitbringe oder das feministische Engagement, sondern das, auch selbst wenn das nicht da wäre, würden sich Menschen an mir stören. Also die haben eine Stunde lang Zeit, jeden Sonntag mich ganz genau anzugucken, alles zu sehen an mir. Mein ganzes Leben bekommen sie ja mit, weil ich sehr viel natürlich in der Gemeinde bin. Und die haben einfach sehr viel Zeit zu gucken, ob es passt oder nicht. Viel mehr als ich tatsächlich. Ich kann mir das nicht aussuchen, das finde ich auch gut. Oder in gewisser Weise natürlich schon. Ich finde es gut, wenn Menschen feststellen, das ist nicht meine Gemeinde. Und ich finde es auch gut, wenn Menschen aufstehen und aus dem Gottesdienst gehen, wenn sie merken, das ist mir jetzt hier zu langweilig oder ich störe mich daran. Ich finde, dass wir viel mehr dann auch einfach gehen sollten. Also man muss das nicht ertragen. Also man muss jetzt auch einen schwierigen, langweiligen Gottesdienst müsst ihr nicht ertragen, ihr dürft einfach gehen, wenn ihr keinen Bock mehr habt, auch aus eurer Gemeinde. Und wenn das in meiner Gemeinde der Fall ist, ist es okay. Und ich freue mich einfach mit den Menschen, die da sind. Ich arbeite nicht so, dass ich jetzt überlege, wie kann ich jetzt hier die jungen Leute oder die alten Leute irgendwie erreichen in Adlershof, sondern wir machen es uns einfach richtig schön und machen das so, dass wir Bock haben mit denen, die hier sind. Und dadurch kommen ganz automatisch Leute dazu, weil die Bock haben, da mitzumachen. Und dann freuen wir uns. Und wenn nicht, dann ist es auch so. Aber ich gucke eher darauf, die Leute, die da sind, und dass wir für uns jetzt eine geile Zeit und einen tollen Ort irgendwie haben. Und wenn andere das was anderes brauchen, dann finden sie woanders einen guten Ort.
Ja, hört sich persönlich an. Auf jeden Fall. Ich hatte noch mehrere Fragen aufgeschrieben, aber ich komme jetzt zu den letzten. Irgendwann sprechen wir einfach wieder.
Genau,
deswegen gerne. Kriegst du jetzt noch die zwei Standardfragen, die alle unsere Gäste bekommen. Die eine ist, was ist digitale Kirche für dich?
Große Frage. Also digitale Kirche ist für mich ein teils unabhängiger Raum von kirchlichen Strukturen, nicht nur, Ausrufezeichen, aber teils unabhängiger Raum von festgefahrenen kirchlichen Strukturen, flexibel, kreativ, politisch, vielleicht sogar auch künstlerisch. Und viel mehr Kirche ist auch du. Viel mehr mitgestalten und mitwirken auf Augenhöhe als versteckte Hierarchien. Laut, wesentlich bunter, witzig, innovativ. Ja, sagen wir so.
Es waren auf jeden Fall auch dank dir sehr viele Menschen Internetbischöfe.
In der Corona-Zeit. Ganz vergessen. Ja, es war einfach wirklich lustig und es hat tatsächlich Kreise gezogen bis in katholische Ebenen hinein. Also ich weiß gar nicht, wie vielen Menschen das überhaupt bekannt ist, aber das hat wirklich gesägt an einigen Säulen. Diese kleine witzige Aktion hat dann doch für viel Aufruhr hinter den Kulissen gesorgt.
Ich glaube, sie hat auf jeden Fall das Thema Hierarchien nach vorne gebracht
und was
wert in Zeiten des Internets.
Genau.
Also digitale Kirche, eine Innovationskraft und eine kreative Quelle.
Auf jeden Fall.
Und manchmal Ort auf Augenhöhe, wenn es klappt.
Genau.
Wir können auch anders im Internet, ne? Aber darüber reden wir jetzt nicht. Wenn du eine selbstgewählte Bühne hättest, über welches Thema würdest du gerne vor welchen Menschen sprechen?
Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich das schon habe.
Habe ich auch gerade gedacht, ja.
Ich spreche viel vor Menschen und vor auch unterschiedlichen Menschen. Und das sind genau die richtigen Bühnen, die da sind. Ich muss nicht auf andere gehen. Also da bleibe ich erstmal da, wo ich bin.
Und dein Sehnsuchtsthema hast du auch schon gefunden.
Vielleicht wird es noch ein zweites Buch geben. Das kann natürlich gut sein. Aber die meisten Themen, die sind schon draußen, ja.
Wie heißt das dann? Basta.
Also viele denken ja, es heißt dann ja, aber das ja schreibe ich nicht, auf keinen Fall. Oder vielleicht oder jein, nein, also das wird es nicht. Es gibt schon ein paar Ideen. Ich weiß, man soll es nicht sagen, aber kann ich natürlich nicht.
Ja, gut, ich meine, wenn du sagst, dann manifestiert sich's, dann wächst halt der Druck auf dich.
Genau.
Ne? Deswegen.
Genau.
Ja, ironischerweise heißt du ja und arm, habe ich das überhaupt gesagt, auf Instagram. Also da könnt ihr Maike auf jeden Fall auschecken. Ja und Arm. Nicht Nein und Arm, nicht verwechseln. Und obwohl in Ja und Arm steckt ja auch so ein bisschen dieses trotzige, ja, ist klar, ne? Immer Ja und Arm sagen. Auf gar keinen Fall. Also das hast du schon immer repräsentiert. Deswegen, ich finde das folgerichtig, ein Buch zu schreiben, das Nö heißt. So. Vielen Dank, Maike, für dieses Gespräch über deinen Glauben
und deine Kirche über Queerfeminismus und Social Media. Ihr findet weitere Informationen zu Maike und ihrem Buch Nö, eine Anstiftung zum Nein sagen und spannende Links inklusive dem Yid-Newsletter in den Shownotes zu dieser Folge. Schaut vorbei für Hintergründe, Lesetipps und Updates rund um die Themen unseres Gesprächs. Dankeschön fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge kommenden Dienstag. Danke, Maike, fürs Dabeisein.
Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung.